Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Wer Überstunden macht, soll weniger Steuern zahlen und wer aus dem Ausland kommt und hier arbeitet, auch. Das sind zwei Ideen, die gegen den Fachkräftemangel helfen sollen. Die Ampel hat sich parallel darauf zu den Haushaltsverhandlungen verständigt. Wie das nun ankommt, wer welche Argumente dafür oder dagegen hat, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung begrüße ich aber Patrick Brandmeier am Telefon. Guten Tag.
Hallo, Grüße aus Paris.
Ja, und damit geht's nach Frankreich am Tag nach den Parlamentswahlen, wo ja das rechtsextreme Lager doch weniger gewonnen hat, als vorher gesagt wurde. Eine Mehrheit im Parlament ist weit entfernt. Herr Brandmeier, Sie sind Geschäftsführer der deutsch-französischen Handelskammer in Paris, vertreten also die Interessen der deutschen Wirtschaft in Frankreich. Aus dieser Perspektive, was sagen Sie zum Wahlergebnis, das ja neben weniger Stimmen für die extreme Rechte zugleich mehr Stimmen fürs linke Lager erbrachte?
Genau richtig. Und ich glaube, die Befürchtungen jetzt zumindest aus Seiten der Wirtschaft sind eigentlich jetzt auch durch diesen Wahlausgang nicht besser geworden. Natürlich hatte niemand auf einen Gewinn der Rechten gesetzt, weil es eben aus wirtschaftlicher Sicht vor allen Dingen im Verhältnis zu Europa sicherlich auch einige Probleme gegeben hat. Die Rechte, die eben auch wirklich gegen beispielsweise die Handelsabkommen sind, die eben auch gegen die bestehenden Regelungen, was jetzt im europäischen Binnenmarkt teilweise sind. Also von daher war da natürlich ein gewisses Risikopotenzial. Auf der anderen Seite jetzt aber eben mit dem Wahlgewinn durch die Linke, den Nouveau Front Populaire, ist natürlich auch eine gewisse Befürchtung dahingehend eingetreten, dass Frankreich schlicht und ergreifend an seiner Wettbewerbsfähigkeit verlieren wird, weil nämlich die Wahlgewinner ein sehr ausgabenorientiertes Programm, Wirtschaftsprogramm vorgelegt haben, was eben über die nächsten 3 Jahre Mehrausgaben in Höhe von 150 Milliarden Euro vorsieht, was eben die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer einsieht, was eben auch vorsieht, dass man auch gemachte Reformen eventuell wieder zurückdreht. Und das sind natürlich jetzt erstmal aus wirtschaftlicher Sicht Dinge, die den Unternehmern in Frankreich, aber auch in Deutschland vielleicht die ein oder andere Sorgenfalte auf die Stirn bringen.
Gucken wir auf die Details gleich noch im Einzelnen. Ich habe Sie ja als Vertreter der Handelskammer in Paris gefragt, wenn ich den Europäer frage zum Wahlergebnis. Gleiche Antwort?
Wenn Sie den Europäer fragen, auch die gleiche Antwort, weil nämlich eben auch jetzt das linke Spektrum eben auch eher europakritisch ist. Ja? Also auch hier ist es jetzt nicht so, dass man hier den europäischen Ideen, beispielsweise dem Binnenmarkt oder auch neuen Handelsabkommen, sehr offen gegenübersteht, sondern ganz im Gegenteil, man eben auch jetzt eher hier erst auch mal gucken möchte und gucken will, was kann ich denn jetzt hier auch für Frankreich tun, vor allen Dingen auch für die Arbeitnehmer in Frankreich. Und da sind natürlich auch sehr viele protektionistische Maßnahmen mit dabei. Und die sind natürlich nicht immer dann auch im Sinne des europäischen Gedankens, der ja von einem Binnenmarkt ausgeht, der von einem Freihandel ausgeht, nicht nur in Europa, sondern auch mit anderen Handelspartnern in der Welt.
Aber nochmal den Wahlausgang jetzt, verglichen mit dem, was ein Wahlerfolg der extremen Rechten bedeutet hätte, die Idee, nationales Recht über EU-Recht zu stellen oder Beispiel die Verbindungen im Strommarkt zwischen Frankreich und Deutschland zu kappen. Geht denn auch nur annähernd etwas EU-Sprengendes auch von einer vielleicht künftigen linksgerichteten Regierung in Paris aus?
Naja, also nochmal, man möchte hier vor allen Dingen auch sehr protektionistisch vorgehen. Also beispielsweise wird hier diskutiert von dieser Linken, dass man eben hier Mindestpreise im landwirtschaftlichen Bereich einführen will, aber auch andere Preise eventuell festsetzen will oder limitieren will. Und das geht natürlich auch ein Stück weit gegen die europäischen Vereinbarungen. Und da muss man eben auch dann im Einzelnen gucken, wenn dann überhaupt erstmal eine Regierung gebildet ist, inwieweit sich dann dieses Programm umsetzen lässt. Aber zunächst mal ist es aus wettbewerbstechnischer Sicht keine gute Nachricht für die Unternehmen.
Nun haben die Wahlen ja keine klare Mehrheit erbracht. Es könnte eine Koalitionsregierung geben unter mehr oder weniger starker Beteiligung der Linken. Was sind denn Ihre Erwartungen? Ihre Bedenken haben Sie geäußert, so wirtschaftsfreundlich wie unter Emmanuel Macron wird es ja wahrscheinlich nicht weitergehen. Aber auch der war ja nicht bekannt für mangelnden Protektionismus.
Genau, das schon. Also wie sich das Ganze jetzt ausgestalten wird, das ist natürlich das große Fragezeichen. Also eine Kristallkugel habe ich auch nicht. Und wenn wir auch den politischen Beobachtern hier in Frankreich zuhören, dann zeichnet sich eben hier auch auf jeden Fall entweder eine Hängepartie, auf jeden Fall aber ein etwas längerwieriger Prozess ab. Und alles, was eben lange dauert und ungewiss ist, ist ja erstmal für die Wirtschaft kein gutes Zeichen. Und wir sehen es ja auch heute, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, dass der Premierminister natürlich sofort nach der Wahlniederlage sein Amt zur Verfügung gestellt hat, aber Präsident Macron es gar nicht angenommen hat, weil eben aufgrund trotz des Wahlsieges jetzt der Linken eben noch gar nicht feststeht, wie sich eine zukünftige Regierung überhaupt bilden kann. Und das zeigt ja eben auch schon, wie schwierig die Situation in Frankreich derzeit ist. Und da zeichnet sich eben jetzt auch mal, zumindest heute und in den nächsten Tagen, keine klare Linie ab, wie denn eine zukünftige Regierung aussehen wird. Sicher ist, sowohl das Lager, was jetzt eben gewonnen hat, hat sehr viele und große Wahlversprechen gemacht. Sie haben auch die Wahl gewonnen. Das heißt, ein Stück von diesen Versprechungen wird man natürlich auch irgendwo in einem Regierungsprogramm sehen wollen und müssen, wenn man sich eben auch dem Wähler verpflichtet. Und das ist dann eben, wie gesagt, sicherlich keine gute Nachricht auch für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
In der mittäglichen Wirtschaftssendung heute um 13.35 Uhr im Deutschlandfunk, da sagte ein Analyst sinngemäß, wir können es jetzt nicht hören, aber sinngemäß, so schlecht sei das gar nicht, wenn die Regierungsbildung einige Zeit dauere, dann hätten die Macron-Reformen ja währenddessen noch Bestand. Hat das was, diese Einschätzung? Liegt ja vielleicht nicht auf der Hand, aber trotzdem?
Ja gut, relativ gesehen könnte man sagen, ja. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt nicht so, dass die französische Wirtschaftssituation eine rosige ist. Ja, also ähnlich wie in Deutschland haben wir auch hier mit einem sehr verhaltenen Wachstum diesem Jahr zu kämpfen. Sprich, die Regierung hatte hier, glaube ich, vor den Wahlen ein Wachstum von 0,9% in Aussicht. Die Staatsverschuldung ist, wie Sie vielleicht auch wissen, mit 110% des Bruttoinlandsprodukts also auch sehr hoch. Die Finanzmärkte haben auch nach dem ersten Wahlgang reagiert. Frankreich wurde bereits vor der Wahl auch jetzt von Standard & Poor's, was seine Anleihen betrifft, auch runtergeratet. Also von daher in einer sehr schwierigen, auch finanziellen Situation für das Land ist natürlich jetzt so eine Hängepartie vielleicht relativ gesehen ein kleiner Vorteil. Aber ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht wäre es natürlich wesentlich besser gewesen und sicherlich auch von den Firmen, und das wissen wir aus unseren Gesprächen, gutiert, wenn man eben mit dem Reformkurs hätte fortsetzen können. Ein kleines Beispiel dazu, die jetzt ja auch noch angestrebte Reform der Arbeitslosenversicherung wurde ja dann kurz vor dem zweiten Wahldurchgang auch nochmal ausgesetzt. Das zeigt eben, dass wir jetzt auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich entweder keine oder nur sehr schleppende weitere Reformen in diesem Bereich sehen werden, was eben dann auch der französischen Wirtschaft weitergeholfen hätte, zu wachsen und eben auch neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Aus Ihrem Erfahrungsbereich, Sie haben das ja angesprochen, aus dem Kontakt mit Firmen aus Deutschland, die in Frankreich besonders aktiv sind, die Standorte dort haben, deren Handelsbeziehungen intensiv sind. Es gab ja auch dort Befürchtungen im Fall eines durchschlagenden Wahlerfolgs der Rechten. Wäre so die Befürchtung es womöglich dazu gekommen, dass Kontakte abreißen oder die Stimmung sich so eintrübt, dass Geschäfte nicht mehr gemacht werden? Oder Sie entwerfen ja jetzt ein doch eher trübes Szenario bei Regierungsbeteiligung der Linken. Oder muss man sagen, ist Wirtschaft dann eben doch Wirtschaft und die Politik macht allenfalls Begleitmusik?
Nein, also ich glaube schon, dass die Politik hier eine zentrale Rolle spielt und das sage ja auch nicht nur ich. Also wenn wir alleine heute mal dem jetzigen französischen Wirtschaftsminister und Finanzminister Bruno Le Maire auch zugehört haben, der hat natürlich auch ein sehr düsteres Bild gezeichnet, wenn jetzt eben wirklich dieses von der Linken angekündigte Wirtschaftsprogramm durchgezogen wird. Also das ist jetzt nicht nur etwas, was in irgendwelchen politischen Zirkeln diskutiert wird, sondern auch durchaus jetzt hier von Menschen, die in Verantwortung stehen, hier mit Befürchtung registriert werden. Ich möchte es mal auf der deutschen Seite auch kurz illustrieren. Also ein sehr großer deutscher Mittelständler hat sich folgendermaßen über den Wahlausgang geäußert: Pest und Cholera. Was meint er damit? Pest ist, ja, die Rechte hat nicht gewonnen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die nationale Rechte den größten Stimmenzuwachs zu verzeichnen hat. Das heißt, sie haben zwar nicht die absolute Mehrheit, aber verglichen mit den Wahlergebnissen von vor 2 Jahren hat diese Bewegung sich jetzt eben fest etabliert im französischen Parteienspektrum und eben das dann zum Thema Pest. Cholera ist eben, dass der Großteil der Bevölkerung, auch in Frankreich, auch der Unternehmen, weder das eine noch das andere Extrem wollte, aber jetzt eigentlich beides bekommen hat. Das heißt, er hat eine gestärkte Rechte und hat jetzt aber auch eine gestärkte, die sowohl in den Europawahlen und auch im ersten Wahldurchgang eigentlich geschwächt war, aber jetzt im zweiten Durchgang gestärkt als Sieger hervorgegangen ist und jetzt entsprechend mit dem angekündigten Wirtschaftsprogramm natürlich auch nicht unbedingt dann die Interessen jetzt der Wirtschaft vertritt.
Danke, Patrick Brandmeier war das, der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Französischen Handelskammer in Paris. Danke, einen schönen Tag.
Danke, sehr gerne. Wiederhören.
Und Themenwechsel. Vor dem Wochenende war der Ampelkoalition eine Verständigung auf den Haushalt des kommenden Jahres gelungen. Jetzt nach dem Wochenende wird aufs Detail geguckt. Dazu gehört auch, dass die Bundesregierung sich darauf verständigt hat, wie Gaskraftwerke weiterhin gefördert werden sollen, trotz Ausbau der Erneuerbaren. So ganz verzichtbar sind die nämlich nicht. Ann-Kathrin Büsker, Nachlese zur Haushaltseinigung und der Plan für Flaute und Dunkelheit.
Eine politische Haushaltseinigung gibt es seit Freitag, aber was sie für die einzelnen Ressorts, die einzelnen Politikfelder heißt, das bleibt weiterhin erstmal unklar.
Da sind einfach noch ein paar Fragen offen.
So SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Morgen im ZDF. Das Kindergeld wird erhöht, ebenso der Kinderzuschlag. So viel ist bereits klar. Der Verteidigungsminister bekommt, sehr zu seinem Unmut, nicht alle Ausgabenwünsche erfüllt. Und es soll eine umfangreiche Wirtschaftsinitiative aufs Gleis gesetzt werden, unterstrich Regierungssprecher Steffen Hebestreit heute.
Die Wirtschaftsinitiative wird als Eckpunktepapier am kommenden Mittwoch, 17. Juli, im Kabinett beschlossen werden und dann in die Gesetzentwürfe, das ist ja nicht Haushaltsgesetz unbedingt, in Gesetzentwürfe übertragen werden. Und die sollen so schnell es geht auch dann wirksam werden.
Bis zum 17. Juli erarbeitet das Finanzministerium außerdem die Einzelpläne der Ministerien. Dann wird klar sein, wo Geld gespart werden muss und mit wie viel Spielraum die Bundesregierung rechnet, etwa durch Änderungen beim Bürgergeld.
Die Anreize müssen verbessert werden, damit die Menschen zum regulären Arbeitsmarkt und zu einer regulären Beschäftigung zurückkehren.
So FDP-Generalsekretär Bijan Jesarei. Die Ampelkoalition spricht davon, Arbeitsanreize für Menschen im Bürgergeldbezug zu setzen oder anders gesagt, den Druck zu erhöhen. Werden zumutbare Arbeitsangebote nicht angenommen, droht die Kürzung von Bezügen. Künftig sollen bis zu 3 Stunden Arbeitsweg als zumutbar gelten. Schonvermögen soll geringeren Karenzzeiten unterliegen. Die Idee dahinter, wenn mehr Menschen in Arbeit sind, wird Bürgergeld eingespart und der Staat steigert seine Einnahmen aus der Lohnsteuer.
Man braucht sich aber nicht erhoffen, dass deswegen jetzt 200.000 Menschen mehr in Arbeit kommen würden. Die Annahme, da säßen hunderttausende faule Leute im Bürgergeld, die alles dafür tun, um nur nicht arbeiten gehen zu müssen, die ist fachlich einfach nicht richtig.
So SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Tatsächlich ist ein großer Teil der Menschen im Bürgergeldbezug noch in Schule oder Ausbildung, aufgrund von gesundheitlichen Gründen nicht arbeitsfähig oder Menschen stocken ihr zu niedriges Gehalt durch staatliche Bezüge auf. Teil der Einigung von Freitag sind auch andere politische Projekte. So soll die Finanzierung der erneuerbaren Energien auf neue Füße gestellt werden. Die EEG-Umlage rückt aus dem Klima- und Transformationsfonds in den regulären Haushalt. Erneuerbare Anlagen sollen bald nur noch eine Investitionsförderung erhalten können. Insgesamt steht dem deutschen Strommarkt eine komplette Neustrukturierung bevor, so Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Wir werden ja einen Kapazitätsmarkt einführen. Das heißt, Kraftwerke, die eine Kapazität vorhalten, die dann immer genutzt werden kann, also die produzieren können, wann immer sie wollen und nicht, wann der Wind weht oder wann die Sonne scheint, kriegen dafür einen Bonus.
So soll der Bau von Gaskraftwerken sowie Speichern angereizt werden. Vorbild für diesen Kapazitätsmarkt könnte Belgien sein. Auch die Kraftwerkstrategie, durch die der Bau von Kraftwerken staatlich gefördert werden soll, kommt durch die Einigung voran.
Die Kraftwerkstrategie ist beschlossen und wird kommen in einem Gesetz, das haben wir Energiesicherungsgesetz genannt, um deutlich zu machen, dass es immer genug günstige Energie in Deutschland gibt.
Zum Jahresende könnte erstmals staatliche Förderung für den Bau von Gaskraftwerken ausgeschrieben werden. Neu ist, dass die Hälfte dieser staatlich geförderten Erdgaskraftwerke keine gesonderten Auflagen zum Umstieg auf Wasserstoff bekommen wird. Diese Kraftwerke können dann bis 2045 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, staatlich gefördert durch eine neu zu schaffende Umlage.
Ann-Kathrin Büsker war das. Und auch das gehört zur Detailarbeit nach der Haushaltseinigung vom vergangenen Freitag. Dort kam es parallel zur Verständigung auf Ideen, um das wirtschaftliche Wachstum anzukurbeln und auch Wachstumshemmnisse zu beseitigen. Und ein Hemmnis, das sich als schwerwiegend erweist, ist, es gibt für viele Aufgaben zu wenig Menschen, die sie erledigen können. Was helfen soll? Steuerliche Anreize für Vielarbeiter und für Arbeitskräfte aus dem Ausland. Michael hat zu einer Idee mit einigen Stolpersteinen.
Gegen den Fachkräftemangel helfen Überstunden. So kurz und knapp der Gedanke, der hinter den Plänen steckt, Überstunden künftig steuer- und abgabenfrei zu machen. Das soll zu mehr Arbeit und Beschäftigung beitragen. Details der geplanten Regelung sind zwar noch offen, doch sollen die Pläne wohl für Vollzeitbeschäftigte in den Betrieben umgesetzt werden. Damit soll wohl verhindert werden, dass künftig mehr Beschäftigte auf Teilzeit umschwenken, um dann verstärkt abgabenfrei Überstunden auf dem Lohnzettel zu notieren. Beim Bundesverband der Mittelstand BVMW kommen die Pläne gut an.
Das ist auf jeden Fall sinnvoll,
sagt der Bundesvorsitzende des BVMW Christoph Ahlhaus.
Wir haben Fach- und Arbeitskräftemangel, die unseren Mittelstand unheimlich erdrücken in der Leistungsfähigkeit, der Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen ist die Steuer- und Abgabenfreiheit von Überstunden ein überfälliges Signal. Wir begrüßen das und hoffen, dass es ganz schnell umgesetzt werden kann.
Viele Ökonomen erwarten in der Steuerfreiheit von Überstunden keinen nennenswerten Vorteil. Sie argumentieren unter anderem, dass eine solche Regelung Nachteile mit sich bringe, wie dass sie anfällig sei für Missbrauch oder auch Bürokratie mit sich bringe und schwierige Kontrollen erfordere. Eine Regelung steuerfreier Überstunden hatte es 2007 in Frankreich gegeben. Wissenschaftler verschiedener französischer Hochschulen haben den Versuch ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass die dortige Regelung keine signifikanten Auswirkungen auf die geleisteten Arbeitsstunden hatte. Aber sie habe dazu geführt, dass die Anzahl der angegebenen Überstunden bei Hochqualifizierten deutlich zugenommen hatte, um ihre steuerliche Situation zu verbessern. Christoph Ahlhaus vom Mittelstandsverband hat diese Befürchtung für die hiesigen Pläne nicht.
Also wir gehen davon aus, weil wir darüber auch ständig umfragen und erheben, was drückt momentan und was sind gute Ideen. Da bekommen wir sehr positive Signale aus den Reihen der Wirtschaft. Wir glauben, dass das umsetzungsfähig ist. Klar muss kontrolliert werden. Missbrauch gibt es immer mal hier oder da. Aber im Wesentlichen, glaube ich, kann man sagen, wäre das ein gutes Signal.
Der Ökonom Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB der Bundesagentur für Arbeit ist da skeptischer. Grundsätzlich sei es zwar zu begrüßen, Anreize für Arbeit zu erhöhen.
Aber Überstunden sind kein Ausweis von Fleiß, sondern sie dienen der Flexibilität, sind aber grundsätzlich eigentlich zu vermeiden. Zu hohe Arbeitszeiten schaden auch der Gesundheit und der Leistung. Und Vollzeitbeschäftigte möchten eigentlich in Deutschland auch gar nicht mehr arbeiten. Also wenn wir mehr Arbeitszeit wollen, dann müssen wir auf andere Potenziale schauen, zum Beispiel auf die Teilzeitfalle bei Frauen oder auf Minijobs.
Kritik an dem Vorschlag kommt vor allem auch von Seiten der Gewerkschaften. So lehnt der Deutsche Gewerkschaftsbund steuerfreie Überstunden ebenso ab wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
Das ist aus meiner Sicht überhaupt gar nicht sinnvoll. Das geht an der Lebens- und Arbeitsrealität der Menschen vorbei, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, mit dem derzeitigen Arbeitspensum einigermaßen gesund zu bleiben, und Anreize, Überstunden zu setzen, sind aus meiner Sicht der falsche Weg.
So Verdi-Chef Frank Wernicke. Zum einen sieht er das Problem einer Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten. Zum anderen hätte die Gewerkschaft für viele Beschäftigte flexible Arbeitszeitmodelle durchgesetzt, die man dann möglicherweise wieder aufkündigen müsste, weil diese Beschäftigten dann benachteiligt sein könnten. Noch kritischer sieht Frank Wernicke den Plan, den Fachkräftemangel mit steuerlichen Anreizen für Ausländer zu bekämpfen, etwa durch einen Steuerrabatt für Zugewanderte in den ersten 3 Jahren ihrer Tätigkeit in Deutschland.
Wenn die Ampelkoalition vorhat, die AfD ganz sicher über die 20%-Marke zu bringen, dann muss sie das machen. Das hat ein solches Spaltungs- und Verhetzungspotenzial, dass ich sage, das kann nicht wirklich durchdacht sein, denn eine unterschiedliche Behandlung von neu hinzugezogenen und einheimischen Beschäftigten beim Nettoeinkommen führt zu einer Ungleichbehandlung, die wirklich sozialer Sprengstoff ist. Ich sage nur Hände weg davon. Das fliegt ansonsten der Ampelkoalition um die Ohren.
Mit dem Verdi-Chef am Ende ging der Beitrag von Mischa Erhardt zu Ende. Die Zukunft des 49-Euro-Tickets, genannt Deutschland-Ticket, ist weiter nicht ganz klar. Weil der Bund zugesagte Gelder bisher nicht freigegeben hat, ist die Sorge vor Preiserhöhungen noch im laufenden Jahr groß. Das ist Thema auf einer Sonderkonferenz der Verkehrsminister der Länder, die Nadine Lindner beobachtet. Nadine, was gab es an Ergebnissen?
Es gibt ein Ergebnis dieser Runde, die digital zusammengekommen war. Das ein Ergebnis, das sehr vielen Pendlerinnen und Pendlern, die mit dem Deutschlandticket derzeit unterwegs sind, sicherlich nicht gefallen wird. Oliver Krischer, grüner Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, hat nämlich nach der Online-Sitzung Folgendes verkündet.
Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder sind sich einig, dass es im Jahr 2025 eine Erhöhung des Ticketpreises geben wird.
Tja, Erhöhung des Ticketpreises für das Deutschlandticket. Jetzt ist natürlich die Frage sofort im Raum, auf wie viel wird das Deutschlandticket denn teurer werden ab 2025? Das konnte und wollte heute noch niemand beantworten. Nur soweit, die Erhöhung soll moderat ausfallen, so Oliver Krischer. Was das dann konkret in Zahlen ausgedrückt heißt, ist unklar.
Und wann wird es da Klarheit geben?
Das dürfte sich noch eine Weile hinziehen über diesen Sommer bis in den Herbst hinein, auch durch einige Diskussionsschleifen laufen. Es müssen noch offene Fragen geklärt werden. Das heißt, wie sehen Verkaufszahlen, wie sehen Kostenstrukturen aus? Da hat man noch nicht ganz den Überblick. Angepeilt ist, dass man sich im Herbst, das heißt Oktober, auf der nächsten regulären Verkehrsministerkonferenz nochmal zusammensetzt. Ein anderes Ergebnis dieser Sitzung heute ist, dass der Preis für 2024 nach Stand der Dinge stabil bleibt, weil das Bundesverkehrsministerium heute angekündigt hat, das Regionalisierungsgesetz auf den Weg zu bringen. Die Länder haben da relativ sehnsüchtig drauf gewartet, weil dort ein Mechanismus festgeschrieben wird, der den Ländern erlaubt, nicht ausgegebene Fördermittel für das Deutschlandticket, die übrig geblieben sind aus dem Jahr 2023, weil da das Deutschlandticket ja erst zum Mai eingeführt wurde, dann auch in diesem Jahr auszugeben. Das hat jetzt sehr lange gedauert. Da gab es große Kritik auch von Seiten der Länder dran. Das soll jetzt aber noch im Juli ins Kabinett, wobei auch da ein Punkt drin ist, der den Ländern überhaupt nicht schmeckt. Der Bund will nämlich die Länder dazu verpflichten, künftig nicht mehr zum Beispiel Ausbildung, Schülerverkehre aus den Regionalisierungsmitteln des Bundes zu bezahlen. Das wird, glaube ich, für einige Diskussionen noch sorgen.
Nadine Lindner war das. Vielen Dank. Und damit zur letzten Sendestation in den Frankfurter Börsensaal und zu Claudia Wehrle. Eher ernüchternde Botschaften kamen vom Statistischen Bundesamt zum Export. Im Mai gab es einen Rückgang im Monatsvergleich um 3,6%. Vor allem das China-Geschäft sei schlechter gelaufen. Und das war nicht die einzige eher trübe Konjunktur Nachricht der vergangenen Tage. Wie kam das an?
So ganz unerwartet kam das nicht, denn wenn Unternehmen weniger Aufträge erhalten, wenn sie weniger produzieren, dann werden am Ende auch weniger Waren exportiert. Der DAX am Nachmittag nur noch leicht. Im Plus, er steht jetzt bei 18.493 Punkten. Aber ganz klar, von Konjunkturnachrichten einmal ganz abgesehen, das ganz große Gesprächsthema heute an der Börse ist einfach der Ausgang der Parlamentswahlen in Frankreich.
Ja, die extreme Rechte eingebremst. Eine Mehrheit haben Parteien der Linken und der Mitte. Wir haben zu Beginn der Sendung darüber gesprochen. Stellen wir doch neben den DAX auch dessen französisches Pendant. Und wahrscheinlich ist ja auch der Eurokurs ein Spiegel dieser Wahl.
Zunächst wurde das wirklich mit großer Erleichterung aufgenommen an den Finanzmärkten. Aber das Wahlergebnis ist das eine. In welche Richtung dann die neue Regierungsmannschaft laufen will, ist das andere. Auch was das dann letztendlich für Europa bedeutet. Der CAC 40, also der Leitindex für die 40 großen französischen Aktiengesellschaften an der Pariser Börse, 0,5% im Minus am Nachmittag. Der Euro am späten Nachmittag, der ist leicht im Plus.
Nach Frankfurt zurück. Einzelwerte, die auffällig waren. Delivery Hero gehört dazu. Da steht eine Kartellstrafe der EU ins Haus, die wohl höher als erwartet ausfallen könnte.
Und zwar deutlich höher. Es geht um angeblich wettbewerbswidrige Absprachen bei der Aufteilung nationaler Märkte und um den Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen. Die Befürchtung nun, die EU-Kommission könnte eine Strafe über 400 Millionen Euro verhängen. Das wäre dann doppelt so hoch wie bislang erwartet. Viele Anleger wollten zunächst nur eines Aktien von Delivery Hero verkaufen. Die Papiere brachen zeitweise um mehr als 17% ein. Am Nachmittag sind sie immer noch mehr als 6% im Minus.
In Brüssel nimmt auch die Lufthansa in den Fokus. Die EU-Kommission leitet eine Untersuchung ein wegen der Finanzhilfen, die während der Corona-Pandemie für die Lufthansa ausgezahlt wurden.
Ja, der Vorwurf, dass der EU-Kommission bei der Beurteilung mehrere Fehler unterlaufen seien. Die Wettbewerbshüter hätten genauer prüfen müssen, ob die Fluggesellschaft möglicherweise möglicherweise nicht noch eigene Sicherheiten hatte, um sich selbst Kredite zu verschaffen. In Zeiten der Corona-Pandemie waren die Geschäfte der Lufthansa ja quasi zum Erliegen gekommen. Gut, die staatlichen Hilfen wurden nicht vollständig abgerufen. Sie wurden auch inzwischen komplett zurückgezahlt. Übrigens auch andere Fluggesellschaften sind von solchen neuerlichen Prüfverfahren betroffen. Aktien der Lufthansa 0,5% im Plus.
Kurzer Blick auf Boeing. Der Konzern bekennt sich wohl schuldig, die US-Regierung betrogen zu haben, will auf diese Weise zwei Gerichtsprozessen um zwei Flugzeugabstürze entgehen. Wie ist das am Finanzmarkt angekommen?
Ja, die Aktien von Boeing, die sind 3% im Plus.
Anleihen und Gold fehlen uns noch.
Die Umlaufrendite ist von 2,61 auf 2,59% gesunken. Und für die Feinunze Gold werden am Nachmittag $2,370,39 bezahlt.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Michael Köhler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.